Hallo und herzlich willkommen zum Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Jetzt nur noch im Audioformat. Ihr wisst Bescheid, André hat uns verlassen, aber das Format besteht natürlich weiter. Aufgenommen ist es, ihr seht es jetzt ja nicht mehr, in unserem Büro. Ich hoffe, dass uns das den Ton nicht verhagelt, weil es ist natürlich kein Tonstudio, in dem ich arbeite. Und weil André ausgezogen ist, fehlen sehr viele Bilder an der Wand, die vorher hier den Ton sehr schön gedämmt haben. Aber nichtsdestoweniger freue ich mich sehr, heute hier zu sein. Ich habe einen Gast da, der sich wie immer selber vorstellen wird. Aber ich kann schon mal sagen, dass ich mit ihm an vielen Stellen schon zusammengearbeitet habe. Wir uns oft sehen und das, obwohl er nicht bei der Gewerkschaft ist. So, bevor wir dieses Rätsel auflösen oder er selbst gleich auflösen darf, an dieser Stelle das Trivia für die Leute, die heute neu zuhören. Wir beginnen immer mit einem lustigen Fakt zur Gewerkschaftsgeschichte, der grob mit dem Thema zusammenhängt der jetzigen Folge. Hier wird schon gelacht im Studio. Es ist allerdings gar nicht so, dass ich heute wirklich einen Fakt mit dabei habe, sondern nur einen Hinweis. Und dieser Hinweis betrifft eine Folge mit Paul Schobel, die wir vor einem halben Jahr aufgenommen haben. Wer das Ganze nachhören will, das geht um Arbeit und Leben, heißt die Folge. Und ich werde sie in die Shownotes packen, also ihr könnt die Folge direkt im Anschluss an diese Folge hören. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, es wird Themenüberschneidungen geben, aber Paul Schobel haben wir im Zuge seiner Medaillenverleihung interviewt und die Folge ist durchaus sehr spannend, weil man denken sollte, wenn jemand eine gewerkschaftliche Medaille bekommt, dann ist er in der Gewerkschaft hoch angesehen und das auch immer schon gewesen. Und in der Folge selber erfährt man dann, dass Paul selber auch schon von breit gebauten Gewerkschaftern, auch die haben wir aus Delegiertenversammlungen getragen wurde. Und auch neben den Marxisten, die ja gerne einmal Verbot bekommen haben, in der Gewerkschaft zu sein, er aus einer kirchlichen Richtung es geschafft hat, nicht mehr Mitglied in einer DGB-Gewerkschaft sein zu dürfen. Das ist natürlich inzwischen alles Geschichte, aber eine Geschichte, der man sich gewahr sein sollte. Dafür gibt es diese Folge. So weit gehen wir heute nicht zurück. Und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Intro und dann wird unser Gast ins Gespräch geholt.
3, 2, 1. Arbeitswelt-Podcast, ein Podcast der DGB-Region Stuttgart, Redaktion und Schnitt Peter Schad.
Hallo Christian.
Hallo Peter.
Wer bist du denn?
Ja, ich bin Betriebsseelsorger. Aber so zur Person. Jetzt auch schon nähere mich der 60. Kein Pfarrer, was man ja beim Thema Theologe, Seelsorger erstmal so spontan erwartet. Nicht mal studierter Theologe. Bin in meiner Arbeit in erster Linie mit Menschen und nicht in erster Linie mit Theologie befasst. Also das scheint bei meiner, ich bin gegen Theologen ins Bewerbungsgespräch gegangen und es hat offensichtlich damals meine Chefs nicht abgeschreckt, mich einzustellen.
Auf jetzt will ich aber schon drei Schritte zurück, du bist mir viel zu schnell. Okay, du hast nicht Theologie studiert. Ja. Das ist noch nicht, freizeitfüllend. Du wirst irgendetwas anderes gemacht haben. Du wirst eine Ausbildung gemacht oder 12 Semester Germanistik studiert haben.
12? So schnell war ich nicht. Tatsächlich, ich bin erstmal von der Ausbildung her harter Geisteswissenschaftler. Aber ich gehe noch ein Stück weiter zurück. Mhm. Warum bin ich überhaupt hier? Ich bin, wie man ja hört, nicht von hier. Man hört, ich habe keine Sprachfärbung hier aus der Gegend. Ich komme eigentlich aus dem Rheinland und bin sowas wie ein innerdeutscher Wirtschaftsflüchtling ein bisschen. Erst war ich Bildungsflüchtling. Ich bin nach Tübingen gegangen zum Studium, weil es nur in Tübingen damals allgemeine Rhetorik gab. Mhm. Und habe daneben Altgermanistik und neuere deutsche Geschichte studiert. Also ich bin, wie ich das immer sage, harter Geisteswissenschaftler. Habe dann auch nach dem Studium noch an der Uni gearbeitet, im Rahmen von einem Forschungsprojekt, das wie so viele universitäre Projekte natürlich immer in der Finanzierung schlingerte und musste mir dann irgendwann einen Job in der sogenannten freien Wirtschaft suchen. Ja, da kann man jetzt auch sagen, wie findet man überhaupt einen Job mit dem Profil in der sogenannten freien Wirtschaft? Aber ich habe tatsächlich eine Nische gefunden. Ich bin damals in ein damals durchaus renommiertes Unternehmen eingetreten. Die hießen damals noch Argus Media, Medienbeobachtung und Medienanalyse. Und da ging es um Auswertung, also ganz grob jeden Tag 40 Zeitungen lesen mit 3.500 Suchprofilen, also nicht nur Einzelstichworte, sondern auch ganze Suchprofile im Kopf, weil das damals digital alles noch gar nicht ging, weder von der Rechnerkapazität her noch von der rechtlichen Grundlage her. Hab das dann über etliche Jahre gemacht, war dann bei uns auch mal im Vertrieb und hatte leider das Pech, dass zu dem Zeitpunkt war das ein fast 100 Jahre altes Familienunternehmen, dass wir verkauft wurden und dann wurden wir nochmal verkauft und dann wurden wir zwischendrin auch mehrfach umbenannt und bekamen mehrfach neue Geschäftsführer und jeder, der jetzt hier zuhört, der eigene betriebliche Erfahrung hat, weiß, das ist nicht gut, wenn sowas passiert. Und so haben wir es in den 14 Jahren, die ich in diesem Betrieb war, haben wir es vom Marktführer zum Insolvenzfall geschafft. Unsere letzte Geschäftsführung waren Dänen, die haben sich ins Ausland abgesetzt. Dänemark hat die Insolvenzrichtlinie nicht ratifiziert und wir standen da und ich als Betriebsratsvorsitzender durfte den Laden abwickeln. Und warum ist es wichtig? Warum hole ich da so weit aus? Ich habe damals schon die Betriebsseelsorge kennengelernt. Wir hatten damals schon meinen jetziger Kollege Martin Zahner, der demnächst in Ruhestand geht, der war damals für uns zuständig. Wir saßen in Convestheim im Salamander-Areal und der hat uns betreut, weil so eine Situation, wenn man merkt, es geht bergab, wir hatten mehrere Stellenabbauwellen, wir hatten immer wieder neue Geschäftsführungen, das war brutal anstrengend. Das weiß jeder, der so eine Arbeit schon mal gemacht hat als Betriebsrat. Und da habe ich einfach festgestellt, dass es, obwohl wir von Verdi damals gut betreut waren an vielen Stellen, aber es ging eben auch um andere Dinge. Es ging um Gewissensfragen, es ging um die Frage, wie gehe ich damit um, dass ich manchmal nur noch falsche Entscheidungen treffen kann. Und da war das, habe ich das als ungeheuer hilfreich empfunden, ganz abgesehen davon, dass die einfach auch Kampferfahrung hatten. Und wir waren jetzt, wie man ja schon am Hintergrund hört, wir waren jetzt nicht die klassischen IG Metaller in dem Laden, das heißt, da Leute auch zum Kampf zu motivieren, das ist was, da habe ich damals die Betriebsseelsorge schon als sehr rührig erlebt und das kam gut an und es hat vielen Kollegen gut getan und ich habe, wie gesagt, mit der Betriebsseelsorge damals schon eng zusammengearbeitet, als es dann zu Ende ging und wir den Laden abgewickelt haben, noch nicht vollständig, ich bin auch nach 12 Jahren immer noch Betriebsratsvorsitzender im Restmandat. Das heißt, jetzt demnächst kommt noch mal Kohle. Wir sind alle sehr, sehr gespannt. Ich sag mal, es wird mehr sein als eine Pizza, aber es wird nicht für ein Auto reichen. Dann war ich eigentlich in einer ganz anderen Richtung unterwegs. Ich hatte bei uns einiges zum Thema Qualitätsmanagement gemacht und auch zum Thema Arbeitsschutz.
Bevor du weitergehst, du hast gesagt, du hast weit ausgeholt. Du hast mir fast noch nicht weit genug ausgeholt.
Noch weil, nicht weit genug?
Nee, weil du hast einfach eingeführt, dass du Betriebsratsvorsitzender von dem Laden warst.
Ja.
Und das wird man nicht über Nacht. Also hast du offensichtlich noch eine Karriere als Betriebsrat im Betrieb gemacht. Das ist ja nicht alltäglich. Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, glaube ich, nicht unbedingt, wie Betriebsräte funktionieren. Wir haben eher eine jüngere Zuhörerschaft
okay.
als das normale gewerkschaftliche Klientel. Zumindest hoffe ich das immer, um ehrlich zu sein. Nichts gegen die alten Kolleginnen und Kollegen an dieser Stelle. Grüße gehen raus. Aber genau, für die Silberrücken vielleicht nicht so interessant, aber wie sah denn wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, zu sagen, du bist Betriebsrat?
Ah, das war ein gleitender Einstieg. Ich habe, nachdem ich mich in ein neues Arbeitsgebiet begeben habe, auch eine Familie gegründet habe. Erstmal war ich damit beschäftigt, mit diesen Dingen anzukommen im Betrieb, meine Privatverhältnisse umzustellen von der studentischen Lebensweise auf eine familienorientierte Lebensweise. Ich bin dann aber irgendwann gefragt worden, möchtest du mal Wahlvorstand machen? Habe ich gesagt, ja, Betriebsrat, wir hatten einen guten Betriebsrat zu dem Zeitpunkt schon, finde ich wichtig, ich will die Kollegen unterstützen. Ich war damals auch lange Gewerkschaftsmitglied, war ich schon an der Uni und dann hieß es, oh, das hat er gut gemacht und wie das immer ist, willst du nicht in den Wirtschaftsausschuss gehen, so als Einstiegsdroge, weil das geht ja auch ohne, dass man Betriebsrat ist.
Ja,
und dann habe ich das auch 2 Jahre lang gemacht und dann stand eine neue Betriebsratswahl an und zu dem Zeitpunkt wurde schon sehr, sehr deutlich, dass das bei uns im Betrieb einfach konflikthaft wird.
Mhm.
Und ich habe mir das, weil ich auch so meinen Teil von diesen Konflikterfahrungen im Betrieb schon hatte, gut überlegt und habe dann gesagt, ich will, dass die Kollegen weiter gut geschützt sind, also mache ich das. Und habe mich eben dann auch sehr stark fokussiert auf dieses Thema zunächst mal Arbeitsschutz. weil das ist eine sehr anstrengende Arbeit gewesen und der Führungsstil im Haus wurde auch zunehmend belastender. Ich habe dann also auch sehr viel an dem Thema psychische Belastungen gearbeitet. Ja, und wie das dann so ist, es scheiden erfahrene Kollegen aus, irgendjemand muss an die Spitze nachrücken. Wir waren dann so eine Zeit lang so ein Triumvirat. Sehr viel Druck von der Geschäftsführung auf die Vorsitzende. Wir haben also eine Zeit lang monatlich den Betriebsratsvorsitz gewechselt, damit die sich nicht einschießen konnten. War eine sehr effektive Erfahrung. Also wir haben, glaube ich, einiges an unorthodoxen Lösungen gehabt. Und wie gesagt, es kam dann eben sehr schnell auch mit der Übernahme durch ausländische Investoren die Notwendigkeit, sich auch ganz viel mit Rechtsthemen auseinanderzusetzen. Also dann eine Zeit lang wollten sie unsere gesamte Technik, IT in die USA verlagern. Da war dann Safe Harbor damals ein großes Thema, also Datenschutz damals schon, Ende der 2010er Jahre. Und ich habe so ein bisschen, weiß nicht warum, das ist nicht familiär bedingt, so ein Händchen für Rechtsthemen, habe mich dann also auch in diese Bereiche eingearbeitet. Und als es dann eine Verhandlungswelle nach der anderen kam, Stellenabbau, Umstrukturierung, die haben unseren Betrieb aufgespalten um die Tarifbindung. Wir waren der einzige Betrieb, der tarifgebunden war in dieser spezialisierten Branche, um den loszuwerden. Also mussten wir gucken, dass wir einen Gemeinschaftsbetrieb erstritten kriegen. Haben wir dann auch. Das war aber also alles sehr, sehr konfliktbelastet. Ja, und irgendwann blieb dann keiner mehr übrig, der bereit war, es zu machen. Beziehungsweise alle haben gesagt, also du bist am unerschrockensten, was das angeht. Mhm. Und weil schon zu dem Zeitpunkt schon absehbar war, irgendwann wird es hier zu Ende gehen, hat man gesagt, okay, du kannst die Klappe nicht halten, mach es. Und ich habe das als eine große Ehre empfunden, dass das also auch, da gab es keine Kampfabstimmung oder sonst irgendwas. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, das hat mir eben auch gezeigt, an der Spitze ist es wirklich einsam. Das ist verdammt hart, selbst mit einem guten Team. Und ich hatte einen super Betriebsrat. Und wie gesagt, die sind alle heute noch im Boot nach 12 Jahren. Wenn ich also mal eine Sitzung machen muss, weil wir gegenüber dem Insolvenzverwalter irgendwas entscheiden müssen, dann sind die da. Heute geht das manchmal dann auch online. Aber das ist... macht viel aus, ein gutes Team, aber trotzdem in manchen Situationen bist du allein, musst du Dinge mit dir selber ausmachen und das ist wiederum was, was dann in meiner Tätigkeit natürlich eine große Rolle spielt, dass man diese Dinge auch mal selber durchlebt hat und weiß, was ist in so einer Situation vielleicht dann hilfreich und was nicht.
Wir können jetzt tatsächlich, glaube ich, auch zu dem Punkt übergehen, was ist Betriebsseelsorge? Ich will aber vielleicht trotzdem mit einer Negation dahin kommen, weil was du jetzt geschildert hast, das ist eigentlich eine Geschichte, die ich in Variationen immer kenne von Kolleginnen und Kollegen, die dann bei der Gewerkschaft landen. Also das wäre sozusagen jetzt eine sehr klassische Geschichte, abgesehen von dem Werdegang, man hat halt irgendwie studiert und es hat dann bei der Gewerkschaft angefangen. Das wird jetzt ja immer üblicher, aber früher war ja klar, du kommst aus so einem Background. Mhm. Warum nicht Gewerkschaft? Warum Betriebsseelsorge?
Das ist relativ, ja, das ist, man kann sagen, Karma, Schicksal, wie auch immer. Das war einfach die Gelegenheit. Wie gesagt, ich war in einer anderen Richtung unterwegs. Ich wollte in diesem Bereich Qualitätsmanagement oder auch Arbeitsschutzmanagement. Ich habe damals eine Fortbildung gemacht über den TÜV. Das lief alles mit der BFA auch sehr konstruktiv und so. Und das sind durchaus meine Themen gewesen. Dann begegnete mir ein Kollege auf der Straße, als ich gerade aus dem Urlaub kam und sagte, hör mal, da ist eine Stelle in der Betriebsseelsorge ausgeschrieben bei Martin in Ludwigsburg. Willst du dich da nicht drauf bewerben? Und ich muss sowieso nach Ludwigsburg, weil da unsere Betriebsratsakten im Aktenasyl liegen. Also immer noch, wir haben immer noch einen Schrank mit unseren Betriebsratsakten auf dem Speicher. Also auf der Bühne, wie man hier in der Region sagt. Und und dann habe ich gesagt, du Martin, ich habe gehört, bei euch ist eine Stelle ausgeschrieben. Er sagt, ja, willst du es machen? Und das eigentliche Problem war nicht, ne, ich wusste, wie die arbeiten, sondern das eigentliche Problem war, meine Frau hat gesagt, ey, du hast dir hier 3,5 Jahre lang wirklich, man kann sagen, den Arsch aufgerissen. Also das hat dich viel gekostet und das hat auch uns als Familie viel gekostet. In 7 kalten Wintern machst du nicht weiter auf der Linie. Das war schwierig. Ja, und wir haben dann aber... ausgehandelt, ne? Und da bin ich auch den Kollegen aus der Betriebsseelsorge sehr dankbar, die haben gesagt, ne, du setzt hier ganz klare Wegmarken und wenn das an der Stelle nicht stimmt, ne, und das schließt eben auch das Feedback deiner Familie ein, dann steigst du einfach aus. Und das fand ich super. Das war, also, waren sehr ungewöhnliche Angebote, die ich da bekommen habe, auch was die Einarbeitung und so weiter anbetraf. Naja, und dann hatte ich, als die Entscheidung gefallen ist, ja, ich kann mich bewerben, hatte ich noch genau 3 Tage Zeit, meine Bewerbung zu schreiben und abzugeben. Das ist nochmal eine separate Geschichte, auch sehr skurril, wie das dann gelaufen ist. Aber naja, Ende vom Lied war, ich wurde eingeladen. Ich bin gegen 4 Theologinnen und Theologen in die Gespräche gegangen. Und am Ende bin ich Betriebsseelsorger in Ludwigsburg geworden. Erstmal in Teilzeit, was mir sehr recht war nach einer anstrengenden Zeit und Einarbeitung in ein neues Gebiet. Aber das war der Grund. Vielleicht wäre... Wenn mich jemand gefragt hätte, wir hatten damals einen Wechsel in der Betriebsbetreuung von Seiten von Verdi, die für uns zuständig waren. Der alte Kollege hätte möglicherweise auch gesagt, du, hast du vielleicht Interesse bei uns? Das war einfach. Ich hätte auch Gewerkschaften nicht ausgeschlossen. Ich hätte auch zum Beispiel so einen Dienstleister, BAD, also ich hatte sehr, sehr guten Kontakt zum BAD damals, so einen Dienstleisterbereich Arbeitsschutz nicht ausgeschlossen. Das waren alles Bereiche, die für mich in Frage kamen. Was bei der Betriebsseelsorge einfach für mich so attraktiv war, war, ich wusste von meinem Kollegen, dass die eine sehr, sehr große Freiheit haben, dass die also sehr weitgehend selber entscheiden, wo legen die ihre Schwerpunkte. Und das hast du an vielen Stellen nicht. An vielen Stellen hast du vorgegebene Arbeitspläne, hast du Verpflichtungen aus Vertragsbindungen und so weiter und so fort. Und da wir sowieso nicht allen Bedarf decken können, den es in dem Bereich gibt, habe ich dann immer nur exemplarisch arbeiten können. Das wurde mir auch von Anfang an so gesagt. Sage ich, wenn ich das mache, mache ich das richtig und das kann ich da. Und das habe ich ja bei meinem Kollegen Martin Zahner schon gesehen und seitdem ist das so möglich und ich finde das ein ganz außergewöhnlich freies und gleichzeitig effizientes Arbeiten, weil man wirklich sich auf einen Punkt so fokussieren kann, wie man es für notwendig hält oder auf eine Person oder auf einen Betrieb und das kann kein Gewerkschaftssekretär und das ist ein wesentlicher Unterschied zur Arbeit in der Gewerkschaft und bei uns geht es nicht um Mitgliedschaft, bei uns geht es nicht um Tarifbindung, sondern wir sind im Prinzip, ja vom Prinzip her, vom Auftrag her, Ansprechpartner für alle Menschen, die besonderer Belastung bei der Arbeit unterliegen und natürlich auch für die Menschen, die eben nicht in Erwerbsarbeit sind. Und in der Kombi wird schon deutlich, ich bin im Raum Ludwigsburg, Landkreis Ludwigsburg tätig, das wären nun ungefähr 150.000 Leute, ungefähr 6.000 Wirtschaftseinheiten.
Das ist kein guter Schlüssel.
Aber ich kann nicht alles und ich muss nicht alles. Und das ist gut und wichtig.
Du hast es jetzt in 2 Sätzen ganz am Ende umrissen, was Betriebsseelsorge ist, indem du gesagt hast, für was sie zuständig sind. Ich bitte dich trotzdem, das mal ein bisschen auszupinseln, ja. Weil darunter kann man sich jetzt noch nicht so viel vorstellen, für die seelischen Belange von 150.000 Menschen zuständig zu sein, klingt nach einer Überforderung.
Nee, es ist tatsächlich so, dass ganz viele Leute sagen auch immer, Betriebsseelsorge habe ich noch nie gehört. Wir machen keine flächendeckende Werbung. Weil unser Versprechen ist, ne, wir sind für Menschen da, aber wir können nicht für alle Menschen da sein. Und deshalb ist wichtig, dass wir nicht den Eindruck erwecken, kommt alle und dann sagen müssen, aber wir können davon nur 2% nehmen. Das liegt auch daran, wie wir arbeiten. Das sind im Wesentlichen 2 Bereiche. Das eine ist, wir haben die Möglichkeit, Menschen ein individuelles Gesprächsangebot zu machen. Menschen, die mit Arbeit oder Arbeitslosigkeit ein besonderes Problem haben. Oft sind das Menschen, die eine gravierende betriebliche Konfliktlage haben. Also Ludwigsburg hat traditionell, historisch bedingt in der Betriebsseelsorge den Schwerpunkt betriebliche Konflikte und Mobbing. Ich bin auch geschäftsführender Vorstand der Konflikthotline Baden-Württemberg aus diesem historisch gewachsenen Grund, also telefonische Erstberatung bei betrieblichen Konflikten. Und wir haben es ganz oft mit Menschen zu tun, die eine extreme Konfliktbelastung haben. Und was die Leute zunächst mal brauchen, ist einfach Zeit. Die sind oft hilflos gefangen unter diesem enormen Druck, unter dem die stehen. Und es sind oft multiple Dinge, also klassisches Beispiel ist immer alleinerziehende Mutter, 2 Kinder in der Pubertät, pflegt ihre kranke Mutter, hat selber gesundheitliche Probleme und kriegt dann einen neuen Chef, der 15 Jahre jünger ist und ein Mann. Das ist eine Konfliktlage, die wir in dieser Schematik häufiger haben.
Ja, man wünschte ja vor allem, es wäre ein erfundenes Beispiel, um das Schlimmste an die Wand zu malen. Aber als Kind einer alleinerziehenden Mutter, die 12 Jahre lang arbeitslos war, kenne ich diese Situation ziemlich gut, wenn auch aus der Perspektive der Erbse, die das beobachten darf. Und meine Mutter hat tatsächlich in der Zeit meine sterbenden Großeltern gepflegt. Also das ist
ja, also das ist, wie gesagt, das ist keine Überzeichnung. Und das sind Menschen, die fallen oft auch durch viele Raster. Weil solche Problemlagen lassen sich nicht juristisch lösen. Selbst wenn ein betrieblicher Konflikt vorliegt. Die Leute haben oft massive wirtschaftliche Probleme, gesundheitliche Probleme, Selbstwertprobleme. Und die haben das Problem, dass ihnen oft gar niemand mehr zuhört. Und da kommen wir eben in das, was Seelsorge erstmal ganz wesentlich ausmacht, nämlich die Fähigkeit und die Zeit zuzuhören. Wenn die zum Arzt gehen, sind sie nach 5 Minuten wieder draußen. Wenn die mit dem Rechtsanwalt reden, sind sie nach 20 Minuten wieder draußen. Und die Familie kann es oft nicht mehr hören und hat auch gar nicht die Möglichkeit, dieses Konvolut irgendwie aufzuarbeiten. Ganz abgesehen davon, dass denen oft auch die Zugänge fehlen, was braucht denn so ein Mensch in der Situation tatsächlich? Und oft können die Leute das auch gar nicht, die sagen einfach, ich will, dass das endet oder ich fühle mich so schwach und so hilflos. Aber das sozusagen rauszuarbeiten, da die Leute selber wieder über ihre Position und ihre Situation sich klar werden zu lassen. Das braucht Zeit, das braucht eine sensible Gesprächsführung, das braucht Seelsorge, nach meiner Erfahrung. Und das erleben wir häufig. Das ist was, was ich... Also so ein Erstgespräch, wenn jemand kommt, kann schnell 2, 2,5 Stunden dauern. Und da werden jetzt viele schon sagen, ah, das hat überhaupt keinen Zweck, so lange überhaupt irgendjemanden reden zu lassen, da kommt doch nur noch Blödsinn bei raus. Ich mache da eine andere Erfahrung. Wenn man aktiv zuhört, wenn man die Leute auch erstmal vorbehaltlos ernst nimmt und nicht sagt, ah, das ist halt, der ist halt durchs Raster gefallen, so Leute gibt es immer, ein bisschen Schwund ist immer, das ist ein falscher Ansatz, sondern den Leuten signalisiert, ich nehme dich ernst, ich höre dir zu, auch mal vorsichtig nachfragt, auch mal deutlich macht, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch eine andere Perspektive für möglich hält, dann erlebe ich das ganz häufig, dass die Leute irgendwann sagen, ich glaube, ich verstehe jetzt einfach ein bisschen besser, wo ich stehe. Und manchmal sind das ganz kleine Dinge, wo die Leute sehen, ey, da habe ich noch Ressourcen, ja, da geht noch was, da ist vielleicht viel mehr Spielraum da, als ich das selber noch wahrnehme, weil ich mich so auf andere Dinge fokussiere. Und das so also letztendlich, ich bringe jetzt mal das Stichwort Empowerment, es geht dazu, die Leute selber wieder handlungsfähig zu machen und nach Möglichkeit auch handlungsfähig zu halten. Und das kann ein Prozess sein. Es gibt manche Leute, die kommen dann relativ schnell auch wieder in eine Dynamik rein, dass sie selber handlungsfähig werden. Es gibt andere Leute, die brauchen über Jahre unsere Begleitung. Jetzt, das ist ein Punkt.
Gibt es da das alte Marx-Zitat, wer empowert, die Empowerer oder so? Das bringt mich zu 2 Fragen. Ich fange mal mit der ersten an, aber ich werde dich gleich darauf festnageln, dass da noch eine 2. kommt. Mhm. Habt ihr eine Supervision dann selber auch?
Also, das gibt es auf mehreren Ebenen. Ich hatte die ersten 1,5 Jahre eine Eingangssupervision. Das ist Standard bei uns in der Betriebsseelsorge. Dann haben wir eine sogenannte Bedarfssupervision. Also wenn ich feststelle, entweder ich bin festgefahren in einer bestimmten Situation oder mich bestimmte Situationen überfordern, dann kann ich eben, stelle ich bei meinem Chef einen Antrag und dann kann ich eine bestimmte Anzahl Supervisionssitzungen kriegen. Bei mir ist es aber so, es gibt in der Betriebsseelsorge ein System, das nennt sich kollegiale Beratung. Das ist ja ein etabliertes Format. Das haben wir für den Bereich der Konflikt- und Mobbingberatung in der Betriebsseelsorge bundesweit implementiert. Da gibt es also regelmäßige Termine, die wir von Seiten der Fachgruppe anbieten, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Und wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die sind Supervisoren, die sind Coaches und so weiter. Also da ist eine Menge fachliche Kompetenz dahinter. Und wir haben eine Supervision von Seiten der Konflikthotline Baden-Württemberg, wo ich auch telefonisch berate, immer wieder mal. Auch um drin zu bleiben, damit ich sehe, wo stehen auch unsere Ehrenamtlichen von den Anforderungen her. Und also ich bin, was Feedback angeht, was Hinterfragungen auch meine Arbeitsweise angeht, bin ich gut versorgt.
Jetzt hatte meine Marx-Paraphrase von dem Empowern der Empowerer ja noch eine zweite Seite, das hatte ich angekündigt. Das braucht ja auch eine materielle Basis für so eine Arbeit, nicht nur eine emotionale. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber ich gehe einfach mal davon aus, so klingt diese Arbeit. Das braucht eine Menge Geld an Infrastruktur, um sowas aufrechtzuerhalten. Du beziehst ja nicht nur einen Lohn, du hast ein Büro. Und gleichzeitig ist ja die materielle Wertseite, um die es in dieser feinen Gesellschaft geht, ja gar nicht zu ermessen, weil selbst wenn man sagt, die Leute, die du da empowerst, sind am Ende im Job wieder funktionsfähiger oder ähnliches, wird das vermutlich den Chef nicht dazu bringen, einen Teil der Betriebsseelsorge zu übernehmen. Lange Rede, kurzer Sinn, wie finanziert sich diese Arbeit eigentlich und finanziert sie sich noch lange, weil das klingt für mich nach sowas, was eigentlich immer prekär ist.
Also erstmal kann ich sagen, nein. Das ist das Schöne und da bin ich dankbar dem von dir eingangs schon erwähnten Paul Schobel, einer der Gründerväter. Also Betriebsseelsorge hat in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, die ja meine Mutterdiözese hier ist, einfach eine sehr, sehr lange Tradition. Wir haben auch, jedenfalls kann ich das für den Ist-Moment sagen, ist sie unangefochten. Das ist anders als in vielen anderen Diözesen. Und wir sind, was unsere Ausstattung angeht, so, dass wir gut arbeitsfähig sind. Das hängt natürlich immer auch davon ab, welche Schwerpunkte das hat. Bei uns geht es bei den Kollegen auch immer darum, jeder hat so seine, wie wir sagen, Charismen, jeder hat so seine Schwerpunkte. Es gibt Kollegen, die machen viel im Thema Bereich Gesundheit. Die arbeiten dann also auch mit Betriebenbereich, wo Mittel aus dem Gesundheitsmanagement dann reinfließen. Oder eine Kollegin in Aalen, die sehr viel Erfahrung mit Jugendarbeit hat, die dann auch so Aktionen macht, so einen Bauwagen ausbauen oder so mit Jugendlichen, die Schwierigkeiten im Arbeitsleben haben. Und auch da fließen dann natürlich Mittel wieder aus entsprechenden Förderquellen rein. Bei mir vor Ort ist es so, das Dekanat zahlt mein Büro, also meine Büroräume und meine IT. Die Diözese zahlt meine Kollegin Claudia Eisele, die bei mir die Organisation macht, also die einfach die für mich sozusagen die Basis schafft, damit ich überhaupt arbeiten kann. Und das ist ungeheuer wichtig, weil es gibt andere Betriebsseelsorgen, die haben überhaupt keine Verwaltungskräfte, die müssen alles selber machen. Und das nicht nur auf der Verwaltungsebene, sondern sie ist ja auch gleichzeitig der erste Ansprechpartner, wenn jemand anruft. Ich bin oft unterwegs, bin viel draußen unterwegs in den Betrieben, ne, oder auch bei den Gewerkschaften. Und dann ist sie, die hat es oft mit ganz schwierigen Fällen zu tun. Und da muss sie erkennen, ne, ist da Gefahr im Verzug, muss sie mich gleich anrufen. Ne, sie fragt nach, worum geht's, dass sie sagen kann, wenn sie zum Termin kommen, bringen sie die und die Unterlagen mit, damit wir uns ein Bild machen können und solche Dinge. Also ne, das, wie gesagt, ich finde, da sind wir gut ausgestattet und das ist wichtig, weil das natürlich meinen Wirkungsgrad wahnsinnig erhöht. Wenn ich damit beschäftigt bin, kleinteilige Orga-Fragen zu lösen, habe ich keine Zeit für die Leute.
Einen Shoutout an dieser Stelle für die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die uns in dieser Richtung den Rücken frei halten. Das gilt ja für mich allemal auch. Also ohne Marion und ohne Silvia würde hier im Büro auch gar nichts passieren. Und auch wieder ein interessanter Blick auf die Arbeitswelt, selbst im Jahr 2026, dass wir gerade drei weibliche Namen genannt haben, aber das nur als Randnotiz.
Ja, und wie gesagt, wir kommen eben zum zweiten großen Thema, jenseits der individuellen Betreuung von Menschen mit Problemlagen im weitesten Sinne im Arbeitskontext, das ist eben die betriebliche Arbeit. Und die wiederum läuft über die Betriebs- und Personalräte, über die kirchlichen Mitarbeitervertretungen. Also ich rede immer von Arbeitnehmervertretungen allgemein. Damit erschlage ich sozusagen alle drei Bereiche. Auch wenn ich hoffe, dass das Thema Arbeitnehmervertretung, das Thema Mitarbeitervertretung in der Kirche sich irgendwann erledigt und die Privilegierung der Kirchen im Arbeitsrecht ein Ende hat. Weil ich,
hört.
Ja, es gibt eine klare Position der Betriebsseelsorge dazu. Diese Privilegierung im Arbeitsrecht halten wir für nicht sinnvoll.
Die das Ende auch, des dritten Weges wäre
das. Ja, das wäre das Ende des sogenannten dritten Weges, genau. Und, aber da gibt es schon ganz lange eine feste Positionierung der Betriebsseelsorge, auch über Diözesan. Trotzdem, das liegt nicht in unserer Macht, das zu verändern. Wir stützen und unterstützen auch die Kolleginnen und Kollegen der kirchlichen Mitarbeitervertretung, soweit wir das können. Aber wir halten dieses System für, es hat aus unserer Sicht keinen Mehrwert. Und es hat mir auch noch niemand erklären können, was da der echte Mehrwert ist. Und ich fände die Einführung der Betriebsverfassung völlig ausreichend. Wir haben ja auch in der Betriebsverfassung Privilegierung. Du weißt das, Tendenzbetrieb, Gewerkschaften, da gibt es bestimmte Ausnahmeregelungen. Aber dieser dritte Weg ist aus meiner Sicht unnötig und kostet auch eine Menge Ressourcen einerseits und schadet der Vertretung der vielen, vielen, vielen kirchlichen Mitarbeiterinnen. Wir haben ja nicht nur den Seelsorgebereich, wir haben auch diesen Riesenbereich Caritas, Diakonie, wo Millionen Menschen beschäftigt sind.
Mein Kreisvorsitzender Martin Auerbach in Esslingen-Göppingen arbeitet selber in einer Einrichtung des Dritten Wegs und ist da in der MAV, wie das dann ja heißt.
Mitarbeitervertretung, genau.
Genau. Ich will aber kurz die Zuhörerinnen und Zuhörer an Bord holen, weil ich glaube, der Dritte Weg ist tatsächlich was, über was auch so mancher erfahrener Kollege, Kollegin nicht stolpert, wenn man zum Beispiel in der IGBAU oder in der IG Metall unterwegs ist, da hat man da keine Kolleginnen und Kollegen. Deswegen versuche ich mal, mein Glück zu umreißen, was ich darüber weiß, und du ergänzt, was das alles beinhaltet. Wir haben einerseits schon Tendenzbetrieb angesprochen. Was heißt das? Das bedeutet, normalerweise darf die Frage, welcher Religion man angehört, welche politische Gesinnung man hat, bei einem Vorstellungsgespräch keine Rolle spielen. Anders ist es bei Tendenzbetrieben. Ich weiß das nicht aus eigener Anschauung von den Kirchen, aber aus eigener Anschauung, weil ich ja Falke bin, lange im Landesvorstand auch der Falken war, auch ein Tendenzbetrieb, eine sozialistische Jugend, und wir dürfen durchaus als ein Kriterium für unsere Sekretäre, die wir hauptamtlich anstellen, zum Gegenstand der Frage machen, wie hältst du es, Genosse, mit dem Sozialismus? Das ist uns erlaubt und das ist eine Ausnahme für den Tendenzbetrieb. Das ist zum Beispiel einer der Punkte, die die Kirche hat und die ja immer wieder Auseinandersetzung gerichtlicher Urteile ist, wie weit oder eng diese Frage des Tendenzbetriebs jetzt eigentlich auszulegen ist. Das kennen dann die meisten Kolleginnen und Kollegen, denke ich mal, trotzdem aus der Presse. Das sind dann immer die Fälle muslimische Putzkräfte, ja oder nein. Frau, die ihren Mann verlassen hat, darf die noch in einem katholischen Betrieb arbeiten? Dann kommt es vielleicht um die Umstände der Trennung an. Der schönste Fall, den ich mal gefunden habe, waren diese fünf Kolleginnen und Kollegen, die in der Mittagspause Gruppensex hatten. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast.
Nein, das ist mir jetzt entgangen.
Das tut mir leid für dich. Das ist bis vor das Arbeitsgericht gegangen, weil die Frage war, wenn das in der Pause stattfindet, sozusagen, ist das denn eigentlich ein Grund für eine fristlose Kündigung?
Ja.
Das ist in relativ hohe Instanzen gegangen, aber die, bis wohin ich den Fall verfolgt habe, irgendwann hat mich dann doch die Neugierde verlassen, wurde aber tatsächlich geurteilt, das ist kein Grund für die Entlassung, wenn das tatsächlich in der Freizeit stattfindet und niemand dabei belästigt wird. Also nur.
Sie haben es nicht online gestellt.
Sie haben es nicht online gestellt. Nein, nein. Also ich weiß gar nicht, wie das rauskam, um ehrlich zu sein. Aber gut, ich schweife ab. Das sind mal einzelne Punkte, sicher nicht vollumfänglich für den Tendenzbetrieb. Was habe ich Wichtiges, Zentrales vergessen?
Naja, sagen wir mal so, also Tendenzbetrieb ist ja das, wo wir hinwollen, ne? Weil Tendenzbetrieb ist ja auch im Rahmen der Betriebsverfassung. Das Problem ist ja, wir haben ein komplett eigenständiges kirchliches Arbeitsrecht, im katholischen wie im evangelischen Bereich. Wir haben auch die Mitarbeitervertretungen sind weit davon entfernt, die Kompetenzen zu haben, die Betriebsräte haben, auch was die rechtlichen Möglichkeiten, sich zu wehren. Wir haben eine sehr, aus meiner Sicht, sehr willkürliche Struktur, was überhaupt die Einteilung in Einrichtungen, wie es heißt, also was ein bisschen dem Betriebsbegriff entspricht in der Betriebsverfassung, dem entgegenzugehen. Es gibt Leute, die haben bis zu fünf Mitarbeitervertretungen, die für sie zuständig sind. Also es ist nicht so, ein Mitarbeiter, eine Zuständigkeit, ein Gremium zuständig. Und das macht es extrem schwierig, einmal die Leute effizient zu vertreten. Das macht auch Wahlen sehr schwierig und aufwendig und das schwächt die Arbeitnehmervertretung einfach gegenüber dem Arbeitgeber. Und in manchen Bereichen, also zum Beispiel was den Arbeitsschutz angeht, ist es also ganz schwierige Gemengelage, was Zuständigkeiten und so weiter angeht. Und
du hast es glücklicherweise dem Moderator gemacht. Ich habe einfach selber jetzt gerade gesagt, was gibt's noch zu sagen zum Tendenzbetrieb, und meinte natürlich, was du geantwortet hast, was gibt's noch zu sagen zum kirchlichen Arbeitsrecht und zum dritten Weg. Aber glücklicherweise immer gut, wenn die Gäste besser wissen, auf was es ankommt, als derjenige, der das Gespräch führen sollte. Ich versuch's trotzdem nochmal, auf die Gefahr hin, dass ich nochmal scheitere. Ich will wieder einen Schritt zurück. Mhm. Und zwar, wir kamen auf das kirchliche Recht eigentlich über meine Frage, und die hast du noch nicht beantwortet, außer ich habe es verpasst, nämlich die Frage, wie sieht es denn jetzt mit der materiellen Grundlage für die Betriebsseelsorge aus? Du hast ein bisschen aufgezählt, was es da so gibt. Mhm. Werde ich materiell unterstützt? Das ist das eine, aber ihr müsst alle bezahlt werden. Ist das eine sichere Kiste? Kann man da sagen, ihr macht eine wichtige Arbeit, das funktioniert? Wie sieht es aus mit Verwandteninstitutionen? Ich weiß ja, es gibt nicht nur die Betriebsseelsorge, mhm. es gibt von eurem ökumenischen Zusammenhang ja noch ein Pendant, mhm. Damit wir einfach das Big Picture noch ein bisschen haben.
Also hier in der Diözese, wie gesagt, würde ich jetzt mal sagen, steht Betriebsseelsorge und ist jedenfalls, soweit man das sagen kann, mittelfristig unsere Arbeit gesichert. Langfristige Aussagen macht im Moment im Bereich der Kirche niemand, weil wir nur sagen können, es wird wahrscheinlich nicht mehr werden. Und weil die, also gerade in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, über die Neustrukturierung der Seelsorge jetzt auch überhaupt, da ist gerade ein Prozess angelaufen, der läuft auch noch eine Weile. Und wie wir daraus hervorgehen, lässt sich noch nicht absehen. In anderen Diözesen ist die Betriebsseelsorge bereits deutlich erkennbar zur Personal, also zur Rationalisierungsreserve geworden. Es gibt Diözesen, die haben das ganz eingestellt. Selbst große Ruhrgebietsdiözesen wie Essen haben keine Betriebsseelsorge mehr. Hildesheim hat eingestellt. Speyer stellt demnächst ein. Beim KDA sieht es ähnlich aus. Also kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt, so heißen unsere Kollegen im protestantischen Pendant. Die arbeiten ein bisschen anders als wir, aber sind sehr dicht dran und wir arbeiten viel mit denen zusammen. Da ist es so, hier in Württemberg wird es Ende des Jahrzehnts gar keinen KDA mehr geben, voraussichtlich. Baden hat gerade ganz massive Probleme. Da ist die Diskussion also, das ganz drastisch zu beschneiden. Und damit würde uns ein ganz wichtiger Partner fehlen, weil wir natürlich, wir sind katholisch, auch wenn wir grundsätzlich für alle Menschen da sind, deutlich zu machen, es ist nicht ein Thema der Konfession, sondern es ist, wenn überhaupt, ein Glaubensthema. Und das ist ja für eine Einrichtung, die sich eben auch vom Glauben her motiviert, wichtig zu sagen, da passt kein Blatt Papier zwischen uns und den KDA. So, und weil die eben auch eine wichtige und sehr gute Arbeit machen, finde ich das eben schwierig mit ansehen zu müssen, welche Schwierigkeiten, welche Probleme die haben, ihre Existenz zu rechtfertigen, weil Arbeitswelt ist nun mal eines der zentralen Felder, auf denen Menschen sich bewegen. Wenn ich sage, ich habe Familie, ich muss irgendwann mal schlafen, dann ist das dritte große Feld die Arbeit und das prägt die menschliche Existenz. Und da als Kirche rauszugehen, weil wir speisen ja auch als Betriebsseelsorge wieder Informationen rein in die Kirche, wie ist die Situation arbeitender Menschen? Also ich gebe ein ganzes Feld auf, würde ich aufgeben, wenn ich eben sage, ich habe da keine Expertise mehr. Und ich glaube, ich behaupte jetzt einfach mal, niemand hat in diesem Bereich mehr Expertise als Betriebsseelsorge oder eben der KDA, weil wir eben auch nicht spezialisiert sind. Wir sind nicht nur Gefängnisseelsorge, wir sind nicht nur Krankenhausseelsorge, sondern wir haben mit allen Branchen, allen Betriebsgrößen zu tun. Und das macht unseren tiefen Einblick aus und das macht auch unseren Wert an dieser Feedback-Stelle aus. Und deshalb hoffe ich, dass das nicht weiter abwärts geht, weil wir auf der anderen Seite, ich glaube, da sind wir uns einig, Peter, eine Situation haben, die lange nicht mehr so schwierig war, wenn man sich die Arbeitswelt anguckt. Also
da sind wir uns sehr schnell einig und ich habe dich ja eingeladen, freue mich auch sehr, dass das so schnell geklappt hat, unser Gespräch, obwohl ich ja nun wirklich mit unverdächtig bin, mit dem Glauben viel zu tun zu haben oder ihn auch nur hoch zu schätzen. Ich schätze aber sehr deine Arbeit und auf die würde ich jetzt zum Ende des Gesprächs gerne nochmal kommen und zwar konkret. Mhm. Wir wollen, glaube ich, nicht so viel über Birtert reden, einfach weil die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts, glaube ich, über Birtert schon einiges wissen. Aber mir ist trotzdem wichtig zu erwähnen, du hast da eine sehr große Rolle gespielt. Ich glaube, das habe ich bestimmt mal am Rande erwähnt in verschiedenen Folgen, aber da stand natürlich immer unsere gewerkschaftliche Arbeit im Fokus. Mhm. Und ich finde, man kann an der Stelle ruhig mal erwähnen, wir hatten ja an 3 oder 4 Tagen richtig schlechtes Wetter. Und für Leute, die nicht so streikerfahren sind oder die mal einen Warnstreik gemacht haben, aber die nicht in einem erstmal unbefristeten Streik waren, wo man am nächsten Tag also wieder auf die Straße geht, es ist ungemein wichtig, ob man dazwischen mal 6 Stunden klitschnass geworden ist oder ob man eine Möglichkeit hatte, sich zurückzuziehen, da gemütlich Pizza gegessen hat, getanzt hat und Karten gespielt hat und mit diesem emotionalen und auch körperlichen Grundgerüst in den nächsten Streiktag geht. Und das haben wir einzig und allein dir zu verdanken mit der Organisation des Gemeindehauses, was, glaube ich, alles andere als einfach war, auf diese Schnelle, dass immer, wenn es geregnet hat, wir in Steinheim, also ich glaube 700 Meter von Birtert entfernt, unterkommen konnten.
Also es war nicht so schwierig insofern, als das hängt immer auch ein bisschen davon ab, wer ist vor Ort zuständig. Und da muss ich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar, sowohl dem Pfarrer vor Ort als auch seinen Kolleginnen und Kollegen, die waren da sehr, sehr unkompliziert. Die haben gesagt, klar, ne, das ist dein Auftrag, klar, die Kollegen haben eine schwierige Situation, das war nicht selbstverständlich, kann auch schon mal anders laufen, aber da hat das funktioniert und es funktioniert auch erstaunlich oft, dass das unkompliziert ist und das gibt uns dann eben die Möglichkeit, weil Kirche nun mal immer noch in der Fläche präsent ist, auch relativ ortsnah eben was zu finden, wo wir in solchen Situationen Menschen unterbringen können. Nicht überall ist es so toll wie in Böblingen, wo Paul Schobel das Arbeiterzentrum begründet hat und wo da ganz andere Infrastruktur da ist. Aber Gemeindehäuser sind eben auf große Gruppen eingerichtet. Und das ist das Tolle eben, wenn es betrieblich eine schwierige Situation geht und man muss weg vom Betrieb, dass man da die Leute wirklich ja, sammeln kann, Kräfte aufbauen kann. Und ja, auch das ist ein Auftrag von Kirche. Also das ist Caritas. Ne? Das hat auch was mit Nächstenliebe zu tun. Und es wird ungeheuer positiv wahrgenommen. Das finde ich auch. Also wir haben ja Kollegen aus allen Glaubensrichtungen, auch Menschen, die an gar nichts glauben, die einfach sagen, das finden sie halt auch klasse, dass Kirche an der Stelle einfach die Menschen stützt, die da um ihre Rechte kämpfen. Muss man ja ganz klar sagen. Und das ist auch ein ganz wichtiges Signal in die Gesellschaft rein, das wir da als Kirche setzen. Deshalb finde ich das wichtig.
Du hast uns aber noch einen konkreten Fall mitgebracht, wenn ich unser Vorgespräch richtig verstanden habe. Du wolltest noch ein bisschen erzählen über eine der aktuellen oder vergangenen Baustellen, wo du sagst...
Ja, wir haben ja nun ein wichtiges Jahr vor uns oder ein wichtiges Frühjahr, muss man sagen. Wir haben Betriebsratswahlen dieses Jahr. Und was ich leider immer wieder erlebe, nun leide ich da möglicherweise ein bisschen unter dem Rote-Ampel-Syndrom, weil ich natürlich dahin komme, wo es besonders schwierig ist, aber das ist ein besonders schwieriger Fall, das ist die Firma Benzing in Korntal, wo ich den Eindruck habe, die tun alles, aber auch wirklich alles, um überhaupt die Gründung eines Betriebsrates zu verhindern. Die nützen jedes rechtliche Mittel, die ziehen jeden Verfahrensschritt so in die Länge, dass die Kolleginnen und Kollegen, die da die Gründung eines Betriebsrates initiiert haben und sich dann an die Gewerkschaft gewandt haben, dass die einfach unter einen ungeheuren Druck geraten. Und wir wissen alle, Peter, das weißt du als Gewerkschaftler auch, ich kann ohne gegen Recht zu verstoßen, massiv Druck auf Menschen aufbauen. Da lässt uns das deutsche Arbeitsrecht vielfältige Möglichkeiten.
Man könnte fast glauben, das Arbeitsrecht ist für was anderes da, als dass man individuell ein schönes Leben hat.
So weit würde ich nicht gehen. Jetzt würde wahrscheinlich der eine oder andere Arbeitsrichter auch sagen, das ist auch gar nicht die Aufgabe von Recht. Aber da ist einfach eine ganz große Machtasymmetrie da. Und je länger sich ein solches Verfahren in die Länge zieht, desto stärker kommt die zulasten der betroffenen Kolleginnen und Kollegen zum Tragen. Und ich tue da momentan zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen von der IG Metall, was ich kann, um die zu stützen. Aber ich finde es deshalb schwierig, weil Betriebsverfassung ist geschaffen worden, ganz explizit, um diese Machtasymmetrie zwischen Arbeitgeber und Belegschaft abzumildern. Das war nach dem Krieg der Grundgedanke. Und man hat sich damals nicht so weit rausgewagt, dass man gesagt hat, wir führen das verpflichtend ein. Aber man hat schon damals rechtlich hinterlegt, es wird gewählt. Und das ist auch der Tenor des Betriebsverfassungsgesetzes, so wie ich das verstehe. Und wenn man dann wirklich alles ausnützt, um das in die Länge zu ziehen, nun ist das da auch unglücklich, da ist auch noch ein Richter lange krank geworden, dann zieht sich das wieder in die Länge. Aber Fakt ist, für die Kolleginnen und Kollegen, die nichts anderes machen, als ihre Rechte in Anspruch nehmen, ist das extrem belastend. Und das sind eben so Fälle, wo ich dann sehr viel Arbeit drauf verwende, um die Kolleginnen und Kollegen zu stützen. Und wo ich, wenn ich den Eindruck habe, das läuft in die falsche Richtung, dann auch von dem Gebrauch mache, was sich mein prophetisches Mandat nennt. Und ein Kollege hat das etwas runtergebrochen, der hat gesagt, laut sagen, was ist. So hat mein ehemaliger Kollege Guido Lorenz das immer genannt. Also einfach auch mal sagen, hier habe ich den Eindruck, hier läuft etwas grundlegend falsch. Und da kann ich als Kirche halt auch anders drüber sprechen, weil ich nicht unmittelbar Verfahrensbeteiligter bin. Ich muss mit denen nicht als Gewerkschaftler verhandeln, sondern ich kann sagen, hier geschieht etwas, was in Frage stellt, ob hier die Maßstäbe von Solidarität, von Menschenwürde und von Gerechtigkeit, nicht Recht, sondern Gerechtigkeit, ob die Maßstäbe, die ich da anlege, ob die erfüllt sind.
In der Glückskeks-Sprüche-Sammlung der Linken ist es Rosa Luxemburg mit ihrem "Die revolutionärste Tat ist es, auszusprechen, was ist".
Okay, wow.
Das gibt es in verschiedenen Varianten, läuft auf selbe hinaus.
Ja, aber das ist eben so ein Beispiel dafür, was mich momentan sehr beschäftigt. Ich halte die Betriebsratswahlen immer für einen sehr, sehr wichtigen Zeitpunkt in einem Betrieb. Und da zeigt sich eben auch, will ein Unternehmen die Leute wirklich mitnehmen? Und ein Betriebsrat schafft einfach Transparenz, der schafft an vielen Stellen eine gewisse Augenhöhe, der beugt auch einer Willkür, die es im Betrieb einfach geben kann. Also § 106 Gewerbeordnung ermöglicht es zu sagen, auch wenn du ITler bist, du machst jetzt halt mal die Ablage. Das geht. Ich kann mich dagegen irgendwann wehren. Aber das ist wieder etwas, was mir ungeheuer viel abverlangt und dann ist möglicherweise das Arbeitsverhältnis schon belastet. Also ich habe ganz viele Möglichkeiten und das erlebe ich auch im Zusammenhang mit der Konflikt-Hotline immer wieder.
Und es ist auch schwierig, sich dagegen zu wehren, wenn zum Beispiel ein Arbeitgeber entschlossen ist, diese niedere Tätigkeit mit dem alten Lohn zu bezahlen. Ich kenne einen Betriebsrat, der wirklich viele Klagen gegen seinen Arbeitgeber geführt hat. Mhm. Und der hat ihn am Ende mit einem wirklich hohen Salär das letzte Jahr vor der Rente wieder ans Fließband gestellt. Mhm. Das war ihm das wert, sozusagen, als Bestrafung davon. Klar, der konnte ihm nicht einfach den Lohn zusammenstreichen. Die Möglichkeit hatte er nicht, aber er konnte ihn bei richtig guter Bezahlung wieder die Tätigkeit machen lassen, die er mit 20 gemacht hat.
Wobei meine Erfahrung tatsächlich ist, gerade Mitarbeiter, die besonders leistungsstark sind und die besonders gut sind, die lassen sich am allereinfachsten unter Druck setzen. Wenn ich dem seine vertraute, gut gemachte Arbeit wegnehme und dem etwas gebe, womit er gar nicht klarkomme, dann verliert er so, der implodiert regelrecht. Und das ist erstmal völlig legal. Und das sind so Dinge, das verstehen die Menschen dann auch nicht. Also die verlieren dann so regelrecht den Glauben, also an das, was da mit ihnen geschieht. Und das löst dann diese eingangs von mir schon formulierte Hilflosigkeit aus. Warum geschieht das mit dir, mit mir? Ich bin doch ein guter Mitarbeiter. Und vielleicht ist es nur passiert, weil jemand in einer Sitzung begründet widersprochen hat und der neue Chef findet das halt nicht gut, wenn man ihm widerspricht. Und dann entstehen solche Situationen und das einzufangen und zu verhindern auch, dass die Leute sich einerseits aufgeben, andererseits ist der Konflikt sofort eskaliert, weil manchmal ist das ja auch der Versuch des Arbeitgebers, das gezielt zu eskalieren. Ne? Denn wenn man sich erstmal vom Arbeitsgericht sieht und die Leute verlassen sich einfach nur auf den Anwalt, ne? Was macht der Anwalt? Der verhandelt Verträge und im Zweifelsfall verhandeln wir dann über einen Aufhebungsvertrag. Und da nochmal zu hinterfragen, kann ich damit anders umgehen? Auch das ist Teil eben von Unterstützung, sowohl im Hinblick auf Betriebsräte, muss ich jeden Ball aufnehmen, den mir der Arbeitgeber zuwirft, als auch individuell. Das heißt nicht, dass ich da Rechtsberatung mache, aber es ist so die Frage, welche Optionen hat jemand damit umzugehen? Es gibt so viele gute Rechtsanwälte, aber es sollte dann schon ein Fachanwalt für Arbeitsrecht sein, nicht der Kollege aus dem Tennisclub. Bei allem Respekt vor seiner sportlichen Leistung, aber ich erlebe einfach immer wieder, was passiert, wenn man eben nicht einen wirklich guten Anwalt nimmt oder eben wenigstens jemanden vom DGB-Rechtsschutz. Aber ja, ein kleiner Werbeblock wird an dieser Stelle erlaubt sein.
Ja. Ich habe eher gelacht wegen der Formulierung, einen richtig guten Anwalt oder wenigstens jemand vom DGB-Rechtsschutz. Aber ich nehme an, das war keine Absicht.
Nein, weil DGB-Rechtsschutz ist nochmal was anderes als eine freie Anwaltskanzlei. Das wollte ich damit nur sagen. Ja. Deshalb, ja, also das ist so ein Beispiel und deshalb gucke ich da sehr genau hin. Also wenn ich das Gefühl habe, da werden Betriebsräte angegriffen, einfach weil sie unbequem sind, weil sie eben diese Transparenz schaffen und weil sie den absoluten Machtanspruch eines Arbeitgebers in Frage stellen. Ja, es geht mir nicht um die Frage, dass man sich in Sachdingen nicht streiten kann. Man kann sich auch hart streiten, das habe ich als Betriebsrat selber erlebt. Aber ich habe auch erlebt, wie konstruktive Lösungen aussehen können. Und es gibt genügend Studien, dass Betriebe mit einer guten Betriebsratskultur und einer kritischen, aber konstruktiven Zusammenarbeit, dass die besser fahren. Und das ist auch nachvollziehbar an meiner Stelle, weil dann zum Beispiel das Thema Konflikte eine ganz andere Stellung kriegt und viel weniger Reibungsverluste da sein müssen. wenn diese Transparenz und diese Einigkeit, wie man mit bestimmten Dingen umgeht, wenn die da ist. Wenn ich absolute Macht als Voraussetzung für reibungslose Abläufe nehme, dann lande ich irgendwann da, wo wir momentan den amerikanischen Präsidenten haben. Und das finde ich einfach, ist keine Art und Weise, mit Menschen umzugehen.
Das könnte ein schönes Schlussstatement sein, aber wir haben immer die letzte Frage. Ich sage noch wir, aber das, ich muss mich daran gewöhnen, dass ich ja inzwischen alleine dieses Ding hier moderiere. Ich habe also inzwischen immer eine Abschlussfrage und die ist: Willst du noch was sagen? Weil die Erfahrung zeigt, man redet 50 Minuten und hat das Gefühl, den wichtigsten Punkt, den hat der Trottel mich gar nicht gefragt.
Ja, deswegen, das ist auch so.
Das ist immer so. Deswegen ist das jetzt dein Angebot. Was willst du noch sagen?
Ja, weil das Thema Gewerkschaft ist an so vielen Stellen aufgeploppt, nämlich die Frage, warum hat Kirche dann nicht ihr eigenes Ding? Warum sitze ich hier überhaupt im Gewerkschaftshaus? Ich denke, unabhängig davon, dass wir unsere Haltung gegenüber arbeitenden Menschen und arbeitslosen Menschen, also gegenüber dem Thema abhängig beschäftigt oder arbeitserwerbslos, dass wir die definieren, ich aus dem Glauben raus, aber wir kommen und ihr aus einer Überzeugung heraus. Wir kommen aber zu den gleichen Ergebnissen, nämlich es geht um Würde, es geht um Gerechtigkeit, es geht um Solidarität. Und wo man die herholt, aber da sind wir an vielen Stellen exakt auf der gleichen Linie unterwegs. Gewerkschaften haben viel Einfluss, Gewerkschaften haben ungeheuer viel Erfahrung, deshalb arbeite ich so gern mit euch zusammen und wir ergänzen uns an vielen Stellen. Und manchmal liegen wir auch über Kreuz, manchmal habe ich auch eine andere Perspektive, gerade wenn es eben Betrieb ist, der schlecht organisiert ist. Klar kann ich den Ruf nach Organisation verstehen, aber trotzdem leiden die Menschen manchmal und dann kann ich nicht warten, bis die organisiert sind, dann muss ich manchmal auch anders vorgehen, als das der klassische Gewerkschaftler in der Situation tun würde. Aber die Ziele, die sind sehr ähnlich. Und bei uns bei der IG Metall hängt so ein Banner, das finde ich ungeheuer gut. Da steht drauf, egal wie die Frage ist, Solidarität ist die Antwort. Und ich glaube, das ist was, was uns sehr stark eint und was auch unsere Möglichkeit, Dinge zu verändern, ganz maßgeblich begründet. Weil auch wir können nicht allein operieren. Wir sind immer auf Unterstützung angewiesen, auf Zusammenarbeit mit so vielen, mit Sozialverbänden, mit euch von der Gewerkschaft, ne, mit anderen Kirchen, ich hatte den KDA schon genannt, überhaupt mit vielen gesellschaftlichen Kräften von ATTAC bis, ich habe neulich auch interessant mit einem FDPler diskutiert, das ist das Entscheidende und da binden wir Kirche eben auch in diese vielen Stellen ein, die sich mit diesem so zentralen Thema Arbeitswelt und der Situation arbeitender Menschen beschäftigen. Und da sind die Gewerkschaften einfach der größte Player und aus meiner Sicht eben auch unser wichtigster Partner. Und auch Infrastruktur, ne? Also faire Mobilität, Mira, alles Gewerkschaftsprojekte, wo wir als Betriebsseelsorge auch unseren Teil beitragen. Aber ohne die Gewerkschaften würde sowas nicht fliegen. Und das sind für viele, gerade für die ausländischen Kolleginnen und Kollegen, einfach ganz, ganz wichtige Angebote. Und auch das ist etwas, wo wir eben die Zusammenarbeit sehr, sehr schätzen.
Wichtige Angebote, die aber, glaube ich, viele Kolleginnen und Kollegen nicht kennen, die nicht mal auf den Erdbeerfeldern in Nüttingen unterwegs waren oder bei Birtert. Deswegen hier an der Stelle ganz kurz: Die faire Mobilität ist ein Angebot, ich hoffe, ich mache es jetzt richtig rum, das ist für die innereuropäischen Kolleginnen und Kollegen, die also innereuropäisch,
also EU,
ja, Entschuldigung, EU natürlich, die Freizügigkeit nutzen und oder deren Freizügigkeit genutzt wird, wer da das Subjekt ist, darüber ließe sich auch trefflich streiten, die also zum Beispiel aus Rumänien kommen und dann hier auf den Erdbeerfeldern arbeiten und da Ansprechpartnerinnen sind oder einer der großen Fälle, die sicher einige in den Medien verfolgt haben, wo faire Mobilität eine große Rolle gespielt hat, war bei den Lkw-Fahrern, die nicht bezahlt wurden, auf dem Rasthof. Oder natürlich Birtert, wo auch Kollegen von Fairer Arbeit, das ist ein Pendant der Stelle aus Mannheim, glaube ich, da.
Ja, das vom KDA getragen.
Genau. Ja, das wusste ich nicht. Die also am Anfang übersetzt haben, bevor wir die verschiedenen Vertrauensleute im Betrieb hatten und wussten, wer spricht eigentlich welche Sprachen, sodass wir unsere babylonische Sprachverwirrung auflösen konnten, die da also große Arbeit geleistet haben. Und Mira in Abgrenzung dazu ist das Gleiche für Dadurch ist es nicht genau das Gleiche, weil da andere rechtliche Fragestellungen auftauchen. Mhm. Aber jetzt als grobe Einführung ist Mira das Umgekehrte eben für Fachkräfte, Arbeitskräfte, die hier sind aus dem nicht-europäischen Ausland. Mhm. Die entsprechen ja auch wieder eigenen Beratungen.
Nicht EU-Ausland, entschuldige Peter.
Nicht EU-Ausland. Ja, ja, ist doch, ich lasse mich gerne korrigieren, wenn ich Blödsinn rede. Genau. Soweit.
Ja, mach doch mal einen Podcast mit den Kollegen von Mira. Das ist sicherlich auch ganz spannend so für die Kollegen.
Das ist sehr spannend. Ich versuche das schon ganz lange.
Aber die sind auch gut ausgelastet.
Die sind dermaßen ausgelastet, ja, dass sie auch ganz ehrlich gesagt haben, entweder es hört niemand zu, dann haben sie, also wie da was damit anfangen kann, dann verpufft es und dafür haben sie viel zu tun. Mhm. Oder, sie haben gesagt, das ist ja fast schlimmer, da erfahren tatsächlich Leute, die gibt's wunderbar, tragen ihnen noch mehr Fälle zu, weil die sagen, eigentlich bräuchten die das Zehnfache an Personal, um das zu bearbeiten, was da an Scheiße auf die Leute reinprasselt. Deswegen, du hast völlig recht, aber ich habe wirklich auch eingesehen, da so sehr sozusagen meine Neugier mich treibt, da mit ihnen ins Gespräch zu gehen und das auch den Zuhörerinnen und Zuhörern klar zu machen, versuche ich die Kollegin nicht zusätzlich zu belasten mit meinen Anträgen.
Ja, auch das sind arbeitende Menschen, muss man klar sagen, aus Sicht des Betriebsseelsorgers. Und es ist wie immer, es gibt viel zu wenig Unterstützungsangebote, aber es gibt sie. Und da auch Lotse zu sein, das ist eben mir wichtig, aber eben auch die Kollegen mal zu entlasten, auch mal zu sagen, ne, manches von dem, was die Kollegen, die da aus EU-Ländern kommen oder auch von außerhalb, was die mitbringen, das fange ich dann einfach auf. Und wenn es Rechtsfragen gibt, dann nochmal ganz konkret mit dieser Rechtsfrage, die zu Mira zu schicken. Also aus Netzwerkarbeit kann man viel machen, auch wenn die einzelne Ressource relativ schwach ausgestattet ist. Das ist so meine Erfahrung. Und da ist Betriebsseelsorge ein Teil eines großen Apparats, der irgendwie versucht, Arbeit besser, würdiger, erträglicher und vielleicht manchmal auch freudiger zu machen.
Mehr Informationen gibt es auf www.betriebsseelsorge.de. Und an der Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, Christian, vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne, Peter.
Machen wir es zusammen einfach, geht eh besser. Arbeitswelt Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion und Schnitt Peter Schad.